Sie hören das Programm RIAS 1 auf Mittelwelle Berlin 990 kHz und den Ultrakurzwellen Berlin 89,6 MHz und Hof 89,3 MHz. Auf Kurzwelle im 49 Meter Band 6005 kHz. Außerdem täglich von 8 bis 18 Uhr auf Mittelwelle Hof 684 kHz. Sie hören das Programm RIAS 2 auf Mittelwelle Berlin 855 kHz und den Ultrakurzwellen Berlin 94,3 MHz und Hof 91,2 MHz.
RIAS aktuell, Rundschau am Morgen.
Hallihallo und einen fröhlichen Guten und außerdem einen stürmischen. Es stürmt in Berlin und daran sollten Sie heute vielleicht denken, wir haben das Fenster noch offen und ein frischer Wind weht ins Gemüt. Kann ja nicht schaden, gell? Manfred Mann grüßt Sie und dann hören wir den Mackie Boogie von dem Orchester Kurt Wiedmann. Bis gleich.
Sie ist ein Girl wie keine. Sie hat die schönsten Beine. Wer sie einmal gesehen, kann mich genau verstehen. Sie sieht auf wie Helena. Sie geht wie mit Amerika. Sie kommt mir vor wie die Lorraine. Sie ist so wunderschön. Wenn ich sie vor mir sehe, dann schmilzt mein Herz wie Schnee. Ich kämpfe vor ihr Knien. Ja, sie ist meine Queen. Dann schmilzt mein Herz wie Schnee. Ich kämpfe vor ihr Knie. Ja, sie ist meine Queen. Sie. Was soll ich denn noch machen? Die anderen Boys, die lachen. Mit sitzen schon die Hände. Die Nerven sind am Ende. Sie sieht aus wie Helena. Sie geht wie Miss Amerika. Sie kommt mir vor wie die Lorraine. Sie ist so wunderschön. Oh, sie sehe ich im Traum. Sie aber sieht mich kaum. Yeah, sie schaut nur auf mich herab. Ja, sie bringt mich noch in Traum. Thank you.
4.30 Uhr.
RIAS Berlin. Nachrichten.
Der DGB-Bundesvorstand wird sich auf seiner Klausurtagung heute und morgen in Darmstadt erneut mit der geplanten Änderung des Paragraphen 116 des Arbeitsförderungsgesetzes befassen. Gestern hatte Regierungssprecher Ost angesichts der anhaltenden Auseinandersetzungen um die von der Bonner Koalition geplante Neufassung erklärt, das Bundeskabinett sei offen für bessere Formulierungen. Gegenüber der deutschen Presseagentur sagte er, Arbeitgeber und Gewerkschaften seien nun herausgefordert, das Gesetzgebungsverfahren für einen sachlichen Dialog zu nutzen. Weiter meinte Ost, die Konferenzen der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft vom Wochenende seien eine Bestätigung der Bundesregierung, da der Regierungsentwurf als Grundlage für die Beratungen im Gesetzgebungsverfahren anerkannt worden sei. Der IG Chemie-Vorsitzende Rappe äußerte im Sender Freies Berlin, Ziel der Gewerkschaften müsse es sein, mit Hilfe der CDU-Sozialausschüsse der Vorlage die Giftzähne zu ziehen. Der Vorsitzende der Deutschen Angestelltengewerkschaft Hermann Brandt sagt dem Süddeutschen Rundfunk, es bestehe kein Handlungsbedarf für eine Novellierung. Der vorliegende Gesetzentwurf bringe auch keine Klarstellung über die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit. Die Landesversammlung der Hessischen Grünen hat gestern in Friedberg einen Antrag auf Rücktritt von Innenminister Winterstein, SPD, abgelehnt, den die sogenannten Fundamentalisten als Konsequenz aus dem Tod des Demonstranten Saré gestellt hatten. Winterstein hatte den Polizeieinsatz, bei dem Saré ums Leben gekommen war, als äußerst verhältnismäßig und behutsam bezeichnet. Der sogenannte realpolitische Flügel der Grünen kritisierte den Innenminister und den Bericht von dessen Sonderbeauftragten über die Umstände des Todes ebenfalls. Die Forderung nach dem Rücktritt Wintersteins bezeichneten sie jedoch als falschen Schritt. Stattdessen nahm die Landesversammlung einen Antrag an, in dem ein öffentliches Tribunal über die Todesumstände Sarés und die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im hessischen Landesparlament gefordert wird. Die Regierungschefs von Israel und Spanien, Pérez und González, haben gestern nach einem Treffen in Den Haag die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen ihren Ländern als historischen Schritt und als Beitrag zum Frieden im Nahen Osten bezeichnet. Pérez und González erklärten vor Journalisten, bei ihrer Begegnung sei der erste Botschafteraustausch zwischen Madrid und Jerusalem endgültig besiegelt worden. Für die Ausländer in dem von einem Machtkampf erschütterten Südjemen hat eine zweite große Evakuierungsaktion begonnen. Das Verteidigungsministerium in London teilte gestern am späten Abend mit, dass die königliche Yacht Britannia an der Küste östlich von Aden 208 Personen an Bord genommen hat. Sie hatte schon vorher mehrere hundert Ausländer nach Dschibuti gebracht. Der an Bord der Yacht befindliche britische Botschafter in Aden berichtete, die südjemenitische Hauptstadt biete ein schreckliches Bild. Über die Lage im Südjemen gibt es weiterhin keine völlige Klarheit, doch ist in Berichten davon die Rede, dass der ehemalige Präsident Ismail den Machtkampf gegen Staatschef Nasser Mohammed gewonnen haben soll. Nasser Mohammed war unterdessen in Addis Abeba, wo er mit dem äthiopischen Präsidenten Mengistu zusammentraf. Er soll nach Angaben aus Israel jetzt in die nordjemenitische Stadt Tars in der Nähe der Grenze zum Südjemen geflogen sein. Der Wetterbericht des Meteorologischen Instituts der Freien Universität Berlin. Temperatur in Dahlem um 4 Uhr, 6 Grad Celsius. In Berlin sowie im Gebiet zwischen der Ostsee und den Mittelgebirgen wechselnd, meist stark bewölkt und wiederholt Schauer, meist als Regen. Starker Wind um West mit im Flachland einzelnen an der Küste und im Bergland häufigen Orkanböen. Höchste Werte 3 bis 7, in Berlin 6 Grad. Und hier noch eine Sturmwarnung. Im Berliner Stadtgebiet besteht bis in die Vormittagsstunden die Gefahr von Orkanböen der Stärke 10 bis 12. Sie hörten Nachrichten gesprochen von Peter Bergmann. Die nächsten Nachrichten um 5.30 Uhr. Auf RIAS 1 jetzt die Rundschau am Morgen, auf RIAS 2 Frühstart. Die Zeit 4.35 Uhr.
Und auch wir wollen starten, so richtig in diesen stürmischen Montag hinein. Es ist also 4.35 Uhr, nochmals ein Fröhlichen in Ost und West, in Spandau, in Tempelhof und anderswo. Die Redaktion besorgt heute Morgen Thomas Wiecher, er ist schon schwer zugange. Ton und Technik Dietmar Gabe und Arnold Bär, auch diese beiden Herren sind schon durchaus, doch, ja, doch, Der kleine Finger glüht schon. Am Mikrofon schläft noch Horst Wendt. Das kann sich innerhalb der nächsten 4 Stunden aber ändern. Muss sich ja wohl auch. Musik hat heute Sigurd Hilkenbach ausgewählt. Ich habe mancherlei Schnuckeldönches und Schnuckeligkeiten dazugefügt. Ich möchte wünschen, dass Sie ganz besonders daran Ihre Freude haben. Zum Beispiel an Frank Sinatras Version der Komposition von Paul Anka, My Way. Wenn Sie mich fragen, es ist immer wichtig, es auf seine Art, auf meine, auf die besondere individuelle Art zu tun. Ich glaube, Sie stimmen ihm zu. Und danach hören wir das Orchester Jerry Gray. You Wonderful You heißt der Titel.
And now the end is near, so I say the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing, to think I did all. May I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow and did it. Thank you.
And there stands love, my arms around you. That's wonderful too. I'm glad I found you, you wonderful you. Remember, finders, keepers, losers, weepers, and because that's true, you're mine now, you wonderful you.
Das Schönste an so manchem Urlaub am Meer ist die tägliche halbe Stunde, in der die Fliegen aufgehört haben zu stechen und die Mücken noch nicht angefangen haben zu saugen. Daran erinnerte mich gerade diese hübsche Musik an Strände auf Long Island oder so irgendwo. Alter Tanzpalast im Hintergrund, Vollmond und ab und zu ein Tröpfchen. Soll ja ein ganz tolles Gefühl sein, in diesen Tagen von schönen sommerlichen Urlaubsgegenden zu träumen. Ja, und siehe da und höre doch. Da rief uns doch ein Hörer aus einem Krankenhaus in Potsdam an, gleich um die Ecke bei Berlin hier, und grüßte gar fröhlich das Sendungskollektiv vom RIAS Berlin. Ich wusste gar nicht, Thomas, dass wir ein Sendungskollektiv sind. Ich grüße dich. Guten Morgen, Kollektiv. Ja, jeder ist ein Kollektiv, möglichst sein eigenes. Dann grüßen wir doch das Krankenhauspersonal und auch Patientenkollektiv in Potsdam. Wir bedanken uns und finden es schön, dass dort schon jemand zuhört, woanders. Sicherlich auch. Was machen wir noch? Wir haben 4.44 Uhr inzwischen erreicht. Gönnen wir uns noch eine Kleinigkeit, eine Liebeserklärung. Angelika Drache erinnert sich daran und sie sagt, deine Liebeserklärung war wunderbar. Sie wird wissen, warum.
Deine Liebeserklärung war wunderbar, wenn sie auch ganz ohne Worte war. Was ich nie zu hoffen gewagt, hast du mit den Augen gesagt, hast du mit den Augen gesagt. Du bist ein Boy, der wenig sagt, der einfach küsst und gar nicht fragt. Doch das war heute schade.
Radio hören macht brutal, sprach der Papi und schlug seinen Sohn weg vom Radiogerät. Nein, das soll doch nicht sein. Nein, im Gegenteil, Man kann beim Radio hören sehr schön träumen, es regt die Fantasie an und auch die Fantadu. Und dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen wohler. Es ist 4.46 Uhr geworden, ergo 14 vor 5. Das ist Rias 1 mit der morgendlichen Rundschau. An diesem stürmischen Montagmorgen schon wieder der 20. Januar. Es geht munter auf Ostern zu. Nun ja, bei den Namen Schuko schlugen einst Kinderherzen höher. Ja, bei mir auch. Ich war ganz stolz. Ich hatte ein weißes Schuko-Auto und ein rotes. Das waren ganz tolle Flitzer. Wunderbar. Und einmal habe ich im Sand damit gespielt und dann kam da Sand ins Getriebe und da war das weiße Schuko. Das hatte eine Fünfgangschaltung, Thomas. Hatte es, glaube ich, auch. Wunderschöne Geräte. Und da war Sand drin und dann war damit Feierabend. Und Horst die Mäuschen war ganz traurig. Also bei dem Namen Schuko, da schlugen einst die Kinderherzen höher. Lang ist es hier. 1976 musste die Nürnberger Spielwarenfabrik jedoch Konkurs anmelden. Die Produktpalette, nämlich Blech mit Öl davor, Blechspielwaren, war veraltet und fand keine Abnehmer mehr. Wer konnte damals schon ahnen, dass nur 10 Jahre später die Schuko-Autos bei Liebhabern einen legendären Ruf genießen würden, zu Recht. Ein ehemaliger Werkzeugmacher der Firma hatte jedoch den richtigen Riecher. Er kaufte das Ersatzteillager aus der Konkursmasse. Vor 1,5 Jahren übernahm ein Nürnberger Gebrauchtwagenhändler den Lagerbestand. Er genießt heute weltweit den Ruf des Schuko-Doktors, der das nostalgische Spielzeug wieder instand zu setzen in der Lage ist. Thilo Kössler hat ihn in seiner Werkstatt besucht.
Draußen im Hof stehen die großen Autos zum Verkauf. Drinnen im geduckten Industriebau ist die Werkstatt für die kleinen Autos untergebracht. An einer Werkbank, die über und über mit Spezialwerkzeugen, Schrauben, Schräubchen und Blechteilen angehäuft ist, sitzt der Gebrauchtwagenhändler Ralf Regnert und repariert Schuko-Autos.
Also da haben wir jetzt einmal so einen Schuko-Oldtimer aus der Rüttel-Oldtimer-Serie, sage ich immer dazu. Da müssen wir jetzt hier noch das Lenkrad erst aufsetzen. Moment. Da müssen wir das ein bisschen feilen noch. Dass der gerade weg ist. So. Und jetzt klopfen wir das Lenkrad auf diese Welle. So. Und jetzt müsste das Auto schon funktionieren. Mit solchen kleinen Sachen sehen. Und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist.
Der alte Schuko Ford fährt wieder. Ein Sammler aus Schweden hatte ihn geschickt. Das Lenkrad war weg und der Außenspiegel. Und mit dem Innenleben, dem kleinen Federwerk, hatte auch etwas nicht gestimmt. 2 Stunden am Tag, wenn das Geschäft mit den großen Autos gelaufen ist, setzt sich Ralf Regnert vor die kleinen und erfüllt die Reparaturwünsche seiner Kunden. Stundenlohn 60 Mark. Auch die ausgefallensten Reparaturen kann er durchführen, dank des alten Schuko-Ersatzteillagers, das er vor 1,5 Jahren gekauft hat.
Alles immer noch original, wie es damals nach dem großen Konkurs aus der Firma Schuko rausgetragen wurde. Sehen Sie diese ganzen Blechcontainer, diese Behälter hier, die Sie sehen, alle nur mit der Schuko-Aufschrift. Ich habe da nichts verändert.
Wie viele Teile insgesamt haben Sie denn etwa?
Ja, also es wird immer von ca. 8 Millionen Teilen gesprochen. Ich traue mir jetzt nicht zu, das zu zählen, die Zeit hätte ich gar nicht.
Post bekommt Ralf Regnert aus der ganzen Welt. Ein Ingenieur aus Brasilien schickte ihm gerade seinen alten Packard, dem die Windschutzscheibe kaputt gegangen war, und das Feuerwehrauto eines Lehrers aus Salzburg braucht dringend ein Ersatzrad. Die Kunden von Ralf Regnert haben eine Leidenschaft. Sie sammeln Blechspielzeug von Schuko.
Das sind ja irgendwie alles Fanatiker und ich glaube, irgendwo bin ich denen ihr Oberfanatiker, wenn man es dann einmal so formulieren will.
Und sie geben viel Geld für ihr Hobby aus. So wie Ralf Regnert. Weil er sich sein Traumauto nicht leisten konnte, kaufte er sich als Schuko-Auto. Es sollte nicht so alleine im Regal stehen, erzählt er. Und so hatte er nach ein paar Jahren dann schon eine ganze Vitrine voll. Mittlerweile hat er etwa 2000 Objekte beisammen. Auch eines der wertvollsten. Für das Radioauto 5000 bezahlen Liebhaber auf Auktionen bis zu 5000 Mark.
Das soll den Maybach darstellen, der ja da vor Kriegs gebaut wurde. Da hat man hier Schweizer Musikwerk eingegeben. Schauen Sie, wenn ich jetzt am Dach an der Antenne ziehe, dann schaltet sich das ein und dann erklingt das so eine Spieluhrmelodie. Ja. Ja. Und dann können Sie das Auto aber auch fahren lassen. Das dreht Kreise. Und durch den Stopp-Start-Mechanismus bleibt es dann wieder stehen, spielt wieder die Melodie und fährt dann wieder ein Stückchen weiter.
Schön, ja. Thilo Kössler beim Schuko-Doktor und mein weißes Schuko-Auto, erinnere ich mich gerade daran, hatte eine Fünfgangschaltung und sogar eine kleine Hupe. War allerliebst. Wo mag das wohl sein? Es ist 4.51 Uhr geworden, 9 vor 5, und nun ruft sie, und ganz besonders sie, Stevie Wonder an.
No news.
Besonders dieses Cha-Cha-Cha am Ende, das ist die Würze in der Suppe. In deinem Alter, sagt der Vater, war Franz Josef Strauß schon Klassenbester. Und in deinem Alter, Papi, da war er schon Popstar. Siehst du? Ja, so ist das. Ist auch nicht so ganz einfach. Es ist 4 Minuten vor fünf. 4:56 Uhr klingt ja noch sehr früh. 4:56 Uhr, naja, wird sich gleich ändern. Und wir gönnen uns noch ein Frank Sinatra, It's Only a Paper Moon. Und danach schwärmt Helen Shapira von den Boys.
Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yup, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played at a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Be, but it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Immer die Boys, die Boys, die Boys sind schuld daran, dass ich bei Nacht nicht schlafen kann. Ich bin der Lebensschwer. Immer die Boys, die Boys, die Boys sind schuld daran. Essen sie ein Feuer an, dann legen sie das Herz auf Eis. Immer die Boys, immer die Boys, immer die Boys, immer die Boys versprechen mir die ganze Welt. Ich glaube, weil mir das gefällt. Sie laden mich zum Tanzen ein und tun sie's nicht, bin ich allein. Immer die Boys, die meinen, was sie tun, ist fair. Als wenn mein Herr ein Fußball wär. Ich bin so dumm, oh ja, ich weiß. Immer die Boys, immer die Boys, immer die Boys. Ich bei Nacht nicht schlafen kann. Was soll ich tun? Ich lieb sie heiß. Immer die Boys, immer die Boys, immer die Boys.
Wenn Sie mich fragen, aus meiner Perspektive sind es immer die Girls, Gott sei Dank. Ist das so? Manchmal sind es auch die Ladies. Genau 5 Uhr, RIAS 1 mit der morgendlichen Rundschau. Und wir bitten um Ihr Interesse für unsere erste Presseschau. Zentrales Thema der Kommentatoren ist die anhaltende Auseinandersetzung um die geplante Änderung des sogenannten Streikparagraphen zwischen Gewerkschaften und Regierung einerseits und im Lager der Koalition andererseits. Der Generalanzeiger aus Bonn sieht die Situation folgendermaßen.
Spannend könnte es jetzt auch wieder in den Reihen der Koalition werden. Noch vor wenigen Tagen hatten führende Liberale zu erkennen gegeben, für sie käme eine Änderung der Regierungsvorlage nicht mehr in Betracht. Am Wochenende waren die Töne bei der FDP wesentlich gemäßigter. Vielleicht ist dies auch auf die Erklärung der Bundesregierung nach Abschluss der Gespräche Blüms mit dem DGB zurückzuführen, wonach die Regierung für eine bessere Formulierung bei der Neufassung des Paragraphen 116 offen ist. Bereit, bessere Formulierungen zu akzeptieren, sind alle Beteiligten. Der Teufel steckt aber, wie so oft, im Detail. Die Gewerkschafter in der Union verstehen möglicherweise unter einer besseren Formulierung etwas anderes als die Regierung. In der Sache selbst geht es um ein kleines, aber überaus wichtiges Wort. Nach der heute noch gültigen Regelung wird unmittelbar von einem Arbeitskampf betroffener Arbeitnehmer dann kein Geld von der Bundesanstalt für Arbeit gezahlt, wenn in ihrem Tarifgebiet die gleichen Forderungen gestellt werden. Einen Stellvertreterstreik soll es nicht geben. Darüber ist man sich auch einig. Aber nicht darüber, was gleich heißt. Für einige Sozialgerichte bedeutet gleich nämlich identisch. Eine Auslegung, die die Bundesregierung nicht akzeptiert. Die Alternativformulierung annähernd gleich ist aber den Sozialausschüsslern zu schwammig und vor allem zu weitgehend. Gesucht wird der gangbare Mittelweg.
Und das zitierten wir aus dem Bonner Generalanzeiger. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beleuchtet die Lage der Koalition und schreibt:
Die FDP steht hier einmal rechts von der Union. Sie will einen wirksamen Riegel an der Tür der Schatzkammer der Bundesanstalt für Arbeit, auf dass die Gewerkschaften nicht auf Kosten von Pflichtbeiträgen ohne Rücksicht auf ihre eigenen Kassen streiken können. Die Union quält sich mit ihrem Arbeitnehmerflügel, der in seiner Solidarität geteilt ist zwischen CDU und DGB. Die Union hat die FDP dazu gebracht, dass sie mit der Minimallösung, die der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält, nach außen hin zufrieden ist. Die Bundesregierung darf nicht, so bequem das auch wäre, den Gewerkschaften mit ihrem Wunsch nach dem von Dritten zu bezahlenden Streik nachgeben. Aus Rücksicht auf die FDP und auf den Koalitionsfrieden, der im Jahr vor Wahlen ein wichtiges werbendes Argument für die regierenden Parteien ist, kann die Union den Gesetzentwurf nicht noch kleiner machen, als er schon ist. Aber ein Teil der Union möchte gerade das. Es ist ein Beispiel dafür, dass Koalitionsparteien es erfreulich finden können, wenn zwischen ihnen ein gewisses Maß von Streit besteht, dass es aber nicht so weit kommen darf, dass eine Koalition so aussieht, als sei der den internen Stimmengeschäften dienliche Streit beinahe das Einzige, was sie einige.
Das war ein Auszug aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Nürnberger Nachrichten betrachten die Rolle von Norbert Blüm und bemerken:
Dem Arbeitsminister fiel zur Selbstverleugnung seiner Sozialausschüssler, wie bei ihm üblich, eine schnoddrige Bemerkung ein. Die Sozialausschüsse sind eine Truppe, die schon immer den Regenmantel anhatte, sagte Blüm. Wenn er den nur nicht selber braucht. Er, der als Regierungsmitglied die Vorlage für ausgereift erklärt und als CDA-Chef mitbefunden hat, sie sei verbesserungsbedürftig. Der Minister begründet die Notwendigkeit einer Änderung des Streikparagraphen immer wieder damit, dass bei Arbeitskämpfen die Neutralitätspflicht der Nürnberger Bundesanstalt wiederhergestellt werden müsse, wie sie deren Präsident während des Metallerstreiks mit seinem Franke-Erlass zu wahren versuchte. Kein Geld für indirekt vom Ausstand Betroffene. Sein CDA-Widersacher Fehrenbach aber nannte nach der Bonner Tagung die endgültige Beseitigung dieses Erlasses, der von verschiedenen Arbeitsrichtern vorläufig außer Kraft gesetzt wurde, als wesentliche Bedingung für die Verbesserung des Kabinettsentwurfs. Irgendwann wird Blüm sich noch entscheiden müssen, auf welcher Hochzeit er zu tanzen gedenkt. Dann aber werden ihm entweder der Wirtschaftsflügel der Union mitsamt dem liberalen Koalitionspartner oder aber seine eigenen Sozialausschüsse einiges heimzuzahlen haben. Blüm in der Klemme? Er hat das noch vor sich.
Soweit die Nürnberger Nachrichten. Ebenfalls zur Rolle des Bundesarbeitsministers meint die Kölnische Rundschau.
Kaum jemals ist Norbert Blüm so ins Gedränge geraten wie jetzt beim Kampf um den sogenannten Streikparagrafen. Zwar haben die Propheten des Unheils, die jedes Lüftchen in der Koalition gleich zum Orkan erklären, nicht recht behalten. Nach ihren Prognosen hätte der Arbeitsminister heute seinen Dienstrock an den Nagel hängen oder wenigstens die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, CDA, gespalten sein müssen. Sehr weit war Blüm indessen von einer Niederlage nicht entfernt. Die Konferenz vom Wochenende haben deutlich gemacht, wie sehr es in den Sozialausschüssen gärt. Ihre Funktionäre sind seit Wochen in den Gewerkschaften und in den Betrieben unter Beschuss. Sie sind schmerzhaften Loyalitätskonflikten ausgesetzt. Sollen sie zum DGB halten, der pausenlos apokalyptische Reiter aufmarschieren lässt, oder zu Partei und Regierung? Kaum jemand in den Sozialausschüssen bestreitet, dass der technologische Wandel der letzten Jahre Klarstellungen zur Neutralitätsanordnung der Bundesanstalt für Arbeit und zum Paragraphen 116 des Arbeitsförderungsgesetzes verlangt. Auch den DGB-Spitzen ist diese Erkenntnis nicht völlig fremd. Heute muss eine Gewerkschaft, die erfolgreich streiken will, nicht mehr wie früher Hunderttausende von Arbeitnehmern in den Ausstand schicken, mit allen Folgen für die Gewerkschaftskasse. Heute genügt es im Extremfall schon, ein paar Computerzentralen lahmzulegen und alle Räder stehen still. Aber die Mehrheit in den Sozialausschüssen sieht nicht ein, weshalb man ausgerechnet jetzt und in dieser Form den Konflikt mit den Gewerkschaften aufnehmen muss. Einen Konflikt, von dem die Volkspartei CDU nur Schaden nehmen kann. Ein anderer als Norbert Blüm wäre dem gesammelten Unmut der Basis vermutlich nicht gewachsen gewesen. So aber behielt in der CDA die Solidarität mit dem Bundesarbeitsminister am Ende die Oberhand, ohne freilich Begeisterung für den Gesetzentwurf entstehen zu lassen.
Soweit zuletzt dieses Zitat aus der Kölnischen Rundschau und mit den Ausschüssen da und mit der Apokalypse. Nun ja, Andreas Dieck, schon wach oder noch nicht? Nein.
Doch, vollkommen nur verschnupft.
Ja, menschlich, immer schön Mensch bei mir.
Du bist nur lieb zu mir.
Ach, ich war früher, ja, okay.
Viel lieber.
Ja, eben. Weitere Pressestimmen dann um 7.02 Uhr nach den Schlagzeilen. Dann kurieren Sie sich mal bitte, Herr Kollege. Ja, und falls Sie noch Muße und auch Lust haben sollten, im Bett sicher wenig zu kuscheln, soll ja ein tolles Gefühl sein, dann verwöhnen wir sie jetzt mit Whitney Houston. Sie hat ein wunderschönes Lied auf der Lippe. Immer gut, was auf der Lippe zu haben. Saving all my love for you.
My friends try and tell me, find out. Hugh, da muss ich mich mal regeln und strecken. Also,
the whole night through, making love the whole night through, also Donnerwetter, ja, und wir müssen hier sitzen und, naja, also, okay, es ist 5 Uhr und 12 Minuten, 12 nach 5. Ich möchte wünschen, dass Ihnen dieses Lied ein bisschen gefallen hat. Und das Wetter ist auch heute, es hat was, es ist stürmisch vor allen Dingen, es liegen sehr viele Zweige und halbe Bäume auf den Berliner Straßen. Der Taxifahrer hatte heute Morgen seine Schwierigkeiten. Auch alte Weihnachtsbäume wurden durch die Straßen getrieben, die am Wegesrand so rumstanden. Und ja, das Wetter ist so, mal rennen, mal raus, mal warm, mal kalt, wie das halt so ist. 6 Grad Celsius sind gemessen worden heute Morgen in Dahlem um 4 Uhr 6 Grad. Was steht nun zu erwarten? In Berlin sowie im Gebiet zwischen der Ostsee und den Mittelgebirgen wechselnd, meist stark bewölkt und wiederholt Schauer, meist als Regen. Starker Wind um West mit im Flachland einzelnen, an der Küste und im Bergland häufigen, hören Sie richtig, Orkanböen. Höchste Werte 3 bis 7 in Berlin, 6 Grad. Und hier noch die Sturmwarnung, schon ein bisschen vorweggenommen. Im Berliner Stadtgebiet besteht bis in die Vormittagsstunden die Gefahr von Orkanböen der Stärke 10 bis 12. Radfahrer und Segler aufpassen. Thomas, ist was? Du guckst mich so an. 6 Grad, stimmt es? 6 Grad. Okay, danke sehr. 6 Grad, ich hab's ja geahnt. 13 nach 5, 5 Uhr und 13 Minuten. Hier ist Ricky Nelsons berühmtes Stück Hello Mary Lou.
Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I do, Mary Lou. We never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Pass me by one sunny day. Flash those big brown eyes my way. And ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not the one that gets around. Swear my feet stuck to the ground. And though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We never part, so hello, Mary Lou. Goodbye, heart. I saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Yes, hello, Mary Lou, goodbye, heart.
5 Uhr und 15 Minuten, ein Viertel nach 5, Rias 1 mit der morgendlichen Rundschau. In einem dramatischen Masters-Finale besiegte Ivan Lendl gestern Abend im Madison Square Garden seinen Gegner Boris Becker, oder es war am Nachmittag, 6:2, 7:6, 6:3, und Boris hat dann kommentiert: Ich habe gegen den Besten der Welt verloren, und das ist keine Schande. Gerd Schepanski, Sie haben das Spiel beobachtet am Ort, es war wahrlich keine Schande, oder?
Nein, man kann das auch nicht fortsetzen, denn der Turnierdirektor Gene Scott sagte nach dem Spiel noch auf dem Platz vor den 16.000 am Madison Square Garden und den 4 Millionen an den amerikanischen Fernsehschirmen, trotz McEnroe, trotz Connors und trotz Wielander, dass an diesem Sonntagnachmittag in New York die beiden besten Spieler der Welt zurzeit gegeneinander gespielt hätten. Und Ivan Lendl sagte auch ein bisschen scherzhaft zum Publikum: Warum solle Boris etwas mit 18 bekommen, was er und die meisten anderen natürlich auch nicht in diesem Alter bekommen hätten? Da müssen sie lange Jahre arbeiten. Aber ich glaube, unterm Strich kann man die Ergebnisse insgesamt von New York diesem Kalenderjahr 86 auf die Tenniswelt zukommt, nämlich das Duell Lendl gegen Becker. Die beiden haben sich mit Sicherheit nicht zum letzten Mal angeguckt, auf jeder auf einer Seite des Netzes, sondern ich glaube, das wird noch das Duell dieses Jahres. Insgesamt gilt es ja, einen richtigen Herausforderer zu finden, seit Monaten eigentlich für Ivan Lendl, der sportlich, ich glaube, das haben alle, die das Spiel gesehen, werden da meiner Meinung sein, die absolut die Nummer 1 ist in der Welt zurzeit. Es gilt also, einen Herausforderer zu finden und nicht nur hier in New York, sicherlich auch in Deutschland, denkt man, dass Boris Becker dieser eine Herausforderer sein wird in diesem Jahr.
Die beiden haben ja vor einigen Wochen auch in Berlin gespielt. Auch damals hat Lendl gewonnen. Welchen Eindruck hatten Sie denn? War der Boris in bester Form? War er vor allen Dingen psychisch richtig in Angriffsstimmung? Er hatte, glaube ich, im zweiten Satz durchaus so die Chance, die Führung zu übernehmen. Oder sehen Sie das anders?
Ja, das sagte Boris auch auf der Pressekonferenz, dass wenn er diesen zweiten Satz, in dem er ja mit 5:2 und dann mit 5:3 auch geführt hat, wenn er den Satz gewonnen hätte, dann hätte es 1:1 in den Sätzen gestanden. Und dann wäre ein völlig neues Spiel losgegangen, aber so lief er eben natürlich einem Rückstand hinterher, der eigentlich nicht aufzuholen ist gegen einen solchen Spieler wie Ivan Lendl. Und dieser Sturz im dritten Spiel, als er in die Bande flog und sich das Knie aufschlug, hat ja fast noch bewirkt, dass Boris Becker noch einmal zurückgekommen wäre ins Spiel nach dieser 6-7-minütigen Pause. Da war der Ivan Lendl ein bisschen von der Rolle. Und ich habe gerade noch vor einer halben Stunde mit dem Trainer von Boris Becker gesprochen, mit Günter Bosch. Bosch sagte mir, dass diese Risswunde unterhalb der rechten Kniescheibe inzwischen geklammert worden ist von einem Arzt. Das Knie ist stillgelegt worden sozusagen, das Bein steif gemacht worden und Boris Becker wird also jetzt 2 bis 3 Tage, dass der Rat des Arztes humpeln müssen mit steifem Bein. Er wird heute Abend noch nach Deutschland oder nach Europa zurückfliegen und er wird also doch einige Tage brauchen, nicht trainieren können. Um diese Risswunde, die natürlich immer, wenn man das Knie wieder krumm macht, beugt, immer wieder aufplatzen würde. Das Knie ist also stillgelegt und er muss es ausheilen lassen, wenn er irgendwann in 3-4 Tagen wieder trainieren will.
Man hat ja auch bei diesem Spiel den Eindruck gehabt, dass Boris immer dann gerade stark wird und einen richtigen Biss bekommt, eine Wutsteigerung erfährt, wenn er in die Ecke gedrängt wird. Das konnte man auch gestern beobachten. Er hatte damals nach diesem zweiten Satz durchaus den Ivan ein bisschen in Bedrängnis gebracht, kann man ruhig so sagen. Wir wollen vielleicht noch ein Wort verlieren, Herr Schepanski, über McEnroe. Man hatte sich eigentlich gewünscht, dass Boris endlich mal gegen Mackie spielen würde. Leider wieder nicht.
Nein, leider wieder nicht und vielleicht wird dieses Spiel auch nie zustande kommen.
Ja.
Denn, wie heißt es immer so schön, aus gut unterrichteten Kreisen, ich will das nicht weiter formulieren, ist also zu hören und ziemlich deutlich abzulesen, dass John McEnroe möglicherweise mit dem Tennissport aufhören wird. Er wird ab Dienstag zwar noch eine, John McEnroe All Over America, also durch die gesamten USA-Tournee spielen, das macht er einmal pro Jahr. Sein Seriengegner wird Mats Wilander sein, das ist eine eigene Veranstaltung von McEnroe, da wird er natürlich kein Geld verschenken wollen. Aber nach diesen Schaukämpfen, so ist zu hören, wird John McEnroe eine Pause machen und sehr wahrscheinlich nicht wieder Tennis spielen vor den offenen französischen Meisterschaften Ende Mai in Paris. Und das hat alles so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, was bei Björn Borg geschah, der auch keine Motivation mehr hatte, Tennis zu spielen, der einen Abschied auf Raten vorzog. Und bei John McEnroe scheint es ähnlich zu werden. Der Amerikaner scheint nicht mehr mit 26 Jahren gewillt zu sein oder in der Lage zu sein, noch einmal Anschluss finden zu können oder zu wollen.
Interessante Nachrichten zum Schluss. Noch eine kurze Frage. Wann wird Boris wieder spielen müssen und wo?
Er spielt, er macht also jetzt, er fliegt morgen nach Nizza, bleibt dann einige Tage, Wochen in Monte Carlo in Europa und sein erstes offizielles Turnier wird es wieder sein Mitte Februar, auch hier in den USA, in Florida, in Boca Raton, beim sogenannten 5. Grand Slam Turnier, einem 128er Turnier, das es erst seit 2 Jahren gibt. Und danach dann ein Turnier in La Quinta, in Palm Springs in Kalifornien. Und dann praktisch das dritte Ereignis für ihn, das wird schon wieder Davis-Pokal sein, die erste Runde in Mexiko gegen Mexiko in Mexico City.
Ja, Schepanski, wir bedanken uns, wünschen Ihnen in New York eine gute Nacht und auf Wiederhören.
Ja.
Bei uns ist es 5:21 oder 9 Minuten vor 5:30. Und hier ist etwas von Pierre Bryce.
Bye.
lieber von Dalí gezeichnet als, von Dalí gemalt, als vom Leben gezeichnet. So ist es richtig, ja. Andersrum ist ja auch mal schön. Und das war natürlich nicht Pierre Bryce, sondern Sonny. Und das war alles über Mami und für Mami. Es ist 5 Uhr 24, 6 Minuten vor 5:30 und sollten Sie in wenigen Minuten ins Bad gehen wollen und sich dort aufwärmen wollen nach dieser kühlen Nacht, dann empfiehlt Ihnen Shakin' Stevens Lipstick, Powder and Pain. Is that Shane? Übrigens diese flotte Nummer von Shakin' Stevens, so etwas wie die Kampfhymne des Berliner Kosmetik- und Drogistenverbandes sein soll, das ist ein Gerücht. Ja, nein, das ist also stimmt überhaupt nicht. Heute ist der 20.01. und hier kommt folgende wichtige Verkehrsmeldung der Berliner Polizei. Wegen eines Wasserrohrbruchs steht in dem Berliner Straßenzug Tempelhofer Damm, Mariendorfer Damm, in südlicher Richtung für den Geradeausverkehr. Nur ein, was für ein Deutscher, für den Geradeausverkehr, Arnold, hör mal zu, nur ein Fahrstreifen steht da nur zur Verfügung. Ich wiederhole das mal, das schreibe ich mir nachher ein bisschen um. Wegen eines Wasserrohrbruches steht in dem Berliner Straßenzug Tempelhofer Damm, Mariendorfer Damm, in südlicher Richtung für den Geradeausverkehr nur ein Fahrstreifen, nur einer zur Verfügung. 2 Minuten vor 6, 5:28 Uhr und Trini Lopez macht Ihnen ein schönes Kompliment.
Pretty eyes, what in the world do your pretty eyes see? Pretty eyes, what in the world do your pretty eyes see that makes them cry when they look at me? Pretty eyes, pretty eyes. That your love is true, that I should believe in you, the know why your pretty eyes cry. They just don't know how to say goodbye. Mm-hmm. Pretty eyes. Mm-hmm. Pretty eyes. In you, there could never be another love. Eyes cry, mm-hmm. Pretty eyes. I know why your pretty eyes cry. They just don't know how to say goodbye. Mm-hmm. Pretty eyes, mm-hmm. Pretty eyes, mm-hmm. Pretty eyes.
Uhr 30.
RIAS Berlin. Nachrichten.
Der DGB-Bundesvorstand wird sich auf seiner Klausurtagung heute und morgen in Darmstadt erneut mit der geplanten Änderung des Paragraphen 116 des Arbeitsförderungsgesetzes befassen. Gestern hatte Regierungssprecher Ost angesichts der anhaltenden Auseinandersetzungen um die von der Bonner Koalition geplante Neufassung erklärt, das Bundeskabinett sei offen für bessere Formulierungen. Gegenüber der deutschen Presseagentur sagte er, Arbeitgeber und Gewerkschaften seien nun herausgefordert, das Gesetzgebungsverfahren für einen sachlichen Dialog zu nutzen. Weiter meinte Ost, die Konferenzen der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft vom Wochenende seien eine Bestätigung der Bundesregierung, da der Regierungsentwurf als Grundlage für die Beratungen im Gesetzgebungsverfahren anerkannt worden sei. Der Vorsitzende der Deutschen Angestelltengewerkschaft, Hermann Brandt, sagte im Süddeutschen Rundfunk, es bestehe kein Handlungsbedarf für eine Novellierung. Der vorliegende Gesetzentwurf bringe auch keine Klarstellung über die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit. Die Landesversammlung der Hessischen Grünen hat gestern in Friedberg einen Antrag auf Rücktritt von Innenminister Winterstein, SPD, abgelehnt, den die sogenannten Fundamentalisten als Konsequenz aus dem Tod des Demonstranten Saré gestellt hatten. Winterstein hatte den Polizeieinsatz, bei dem Saré ums Leben gekommen war, als äußerst verhältnismäßig und behutsam bezeichnet. Der sogenannte realpolitische Flügel der Grünen kritisierte den Innenminister und den Bericht von dessen Sonderbeauftragten über die Umstände des Todes ebenfalls. Die Forderung nach dem Rücktritt Wintersteins bezeichneten sie jedoch als falschen Schritt. Stattdessen nahm die Landesversammlung einen Antrag an, in dem ein öffentliches Tribunal über die Todesumstände Sarés und die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im hessischen Landesparlament gefordert wird. Die Regierungschefs von Israel und Spanien, Pérez und González, haben gestern nach einem Treffen in Den Haag die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen ihren Ländern als historischen Schritt und als Beitrag zum Frieden im Nahen Osten bezeichnet. Pérez und González erklärten vor Journalisten, bei ihrer Begegnung sei der erste Botschafteraustausch zwischen Madrid und Jerusalem endgültig besiegelt worden. Die Finanzminister und Notenbankchefs der 5 führenden westlichen Industrienationen haben ihre zweitägigen informellen Beratungen in London mit der Absprache beendet, die Zusammenarbeit auf dem Währungssektor fortzusetzen. In einem kurzen Kommuniqué hieß es, die Teilnehmer seien mit dem Fortschritt zufrieden, der seit der letzten Begegnung am 22. September in New York im Rahmen einer konzertierten Aktion zur Senkung des Dollarkurses erreicht worden sei. Dem sogenannten Fünferclub gehören die USA, Japan, Großbritannien, Frankreich und die Bundesrepublik an. Wie ergänzend aus London bekannt wurde, gingen die Konferenzteilnehmer keine neuen Verpflichtungen zur Senkung des internationalen Zinsniveaus ein, bezeichneten jedoch niedrigere Realzinsen als wünschenswert. Das Präsidium des Obersten Sowjet hat den amerikanischen Kongress aufgefordert, sich für eine vollständige atomare Abrüstung und gegen eine Militarisierung des Weltraums einzusetzen. Gleichzeitig wurde an den US-Kongress appelliert, er solle dafür eintreten, dass sich die Vereinigten Staaten zunächst dem bis Ende März verlängerten einseitigen Moratorium der UdSSR für alle unterirdischen Atomversuche anschließen. In der gestern von der Moskauer Nachrichtenagentur TASS veröffentlichten Erklärung wurden darüber hinaus die wichtigsten Punkte der neuen atomaren Abrüstungsvorschläge von Parteichef Gorbatschow aufgenommen. Der Wetterbericht des Meteorologischen Instituts der Freien Universität Berlin. Temperatur in Dahlem um 5 Uhr, 5 Grad Celsius. In Berlin sowie im Gebiet zwischen der Ostsee und den Mittelgebirgen wechselnd, meist stark bewölkt und wiederholt Schauer, meist als Regen. Starker Wind um West mit im Flachland einzelnen, an der Küste und im Bergland häufigen Orkanböen. Höchste Werte 3 bis 7, in Berlin 6 Grad. Und hier noch eine Sturmwarnung. Im Berliner Stadtgebiet besteht bis in die Vormittagsstunden die Gefahr von Orkanböen der Stärke 10 bis 12. Und hier noch ein Verkehrshinweis. Wegen eines Wasserrohrbruchs steht in dem Berliner Straßenzug Tempelhofer Damm, Mariendorfer Damm in südlicher Richtung für den Geradeausverkehr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Sie hörten Nachrichten gesprochen von Peter Bergmann. Die nächsten Nachrichten um 6.30 Uhr. Auf RIAS 1 weiter die Rundschau morgen, auf RIAS 2 Frühstart. Die Zeit 5.35 Uhr.
Dankeschön, und hier ist sie, die Rundschau morgen. Es geht weiter in die nächste Stunde hinein, flott und fröhlich, so wollen wir jedenfalls hoffen. Und für die Verkehrsteilnehmer bei uns hier in Berlin-West nochmal dieser konkrete Hinweis, dass also wegen des Wasserrohrbruches auf dem Tempelhofer Damm und Mariendorfer Damm in Richtung Süden nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Das trifft nicht auf den gesamten Tempelhofer Damm und Mariendorfer Damm zu. Ist ja eine sehr lange Strecke, wie Sie vermutlich wissen. Das betrifft den Abschnitt zwischen Friedrich-Karl-Straße und Ulsteinstraße. Da wird es also ein bisschen eng. Wenn Sie aus der Stadt hinaus Richtung Süden wollen, sollten Sie daran denken. Herr Petermann, der will sein Auto verkaufen. Und er sagt, es sei laufend überholt worden, erkundigt sich jemand, ja, von Fußgängern. Das kann also heute dort in diesem Verkehrsabschnitt durchaus passieren. Also denken Sie bitte dran, Tempelhofer Damm, Mariendorfer Damm, Wasserrohrbruch zwischen Friedrich-Karl-Straße und Ulsteinstraße. Fröhliche Grüße nach Tempelhof mit dem Orchester Jerry Gray, Holidays for Strings. Lange nicht gehört, war früher sehr berühmt, Holidays for Strings. Wie sagte doch damals der Baumeister, als der Grundstein zum Turm von Pisa gelegt wurde, wird schon schief gehen. Er hatte recht. 5 Uhr und 38 Minuten, genau auf die Sekunde, schauen Sie bitte auf Ihren Wecker, 8 Minuten nach 5:30. Und hier ist das Spiel der Liebe, Game of Love. Wayne Fontana kennt sich da aus. 40 Minuten 10 nach halb 6, ganz genau, Rias 1 mit der morgendlichen Rundschau. Am 28. September 1982 wurde zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung über den Gewässerschutz unterschrieben. In ihr erklärte sich die Bundesregierung bereit, für den Bau einer dritten Reinigungsstufe in den DDR-Klärwerken Nord, Falkenberg und Münchehofe einen Betrag von 68 Millionen deutscher Mark zu zahlen. Helmut Fleischer sprach mit dem technischen Direktor der Berliner Wasser- und Entwässerungswerke, Dr. Heinz Tessendorf, über die technischen Auswirkungen.
Herr Dr. Tessendorf, das Klärwerk Nord ist seit Herbst 1985 in Betrieb mit einer Leistung von 170.000 Kubikmeter pro Tag. Was ist die alte Situation im alten Jahr gewesen?
Ja, die alte Situation war die, dass das Abwasser, das im Nordbereich anfiel, sowohl in Ost-Berlin als in West-Berlin auf die nördlichen Rieselfelder geleitet wurde. Und wir wissen ja alle, dass die Reinigungsleistung der Rieselfelder nicht mehr so ganz gut war. Die Abläufe waren schlecht und belasteten über Tegeler Fließ und Nordgraben wiederum den Tegeler See. Deshalb hat man schon beginnend im Zuge des Jahres 85 einige Änderungen vorgenommen. Man hat einmal die Phosphateliminationsanlage am Tegeler See gebaut. Wir haben das Klärwerk Ruhleben erweitert, sodass künftig kein Abwasser aus West-Berlin mehr in den Nordbereich fließen muss. Und die DDR hat eben für ihr Gebiet das Klärwerk Nord gebaut, um damit auch von ihrer Seite aus die nördlichen Rieselfelder aufgeben zu können.
Ja, nun wird immer von einer dritten Reinigungsstufe gesprochen, für die ja letztendlich auch unsere Gelder geflossen sind. Das heißt, hier wird Phosphat nach Möglichkeit eliminiert, oder wie kann man das verstehen und wo kommt das Phosphat eigentlich her, also jetzt aus den Haushaltungen gemeint?
Ja, das Phosphat kommt aus verschiedenen Quellen, also gute 50%, rund 54% kommen aus den Waschmitteln, runde 40% kommen aus dem Abwasser des Menschen und der Rest kommt aus den übrigen Chemikalien, die im Haushaltsbereich eingesetzt werden. Diese Phosphate sind ja unerwünscht, weil sie zur sogenannten Eutrophierung, also zur Massenalgenentwicklung entstehenden Gewässer führen, mit allen Folgeerscheinungen, Feuchtschlammbildung, Sauerstoffzehrung und so weiter, sodass man sich auf beiden Seiten bemühte, diese Phosphate zu reduzieren. Dazu hat man nun im gleichen Zuge mit der Erweiterung des Klärwerks Nord mit Hilfe, finanzieller Hilfe der Bundesregierung eine dritte Reinigungsstufe, also eine Phosphatentfernung, eingeführt, die nun ebenfalls seit diesem Jahr in Betrieb ist. Und diese Phosphatentfernung hat man nicht nur für das Klärwerk Nord eingeführt, sondern auch für die Klärwerke Falkenberg und Münchehofe, die mit ihren Abläufen die Spree und damit auch wiederum Westberliner Gewässer, nämlich die Unterhavel, belasten.
Diese Maßnahmen, die letztendlich zu einer Verminderung der Belastung der Gewässer auch bei uns führen, das ist eigentlich nur ein Anfang. Da könnte man noch mehr getan werden, ja?
Ja, sicher, es kann immer noch mehr getan werden. Wir tun ja auch noch mehr, weil wir geben uns also mit der Phosphatreduzierung, wie sie durch dieses Verfahren im Zuge der biologischen Reinigung erreicht wird, ja nicht zufrieden. Wir haben ja für den besonders sensiblen Bereich Tegeler See ja die Phosphateliminationsanlage, die nunmehr keineswegs überflüssig geworden ist durch diese Phosphatentfernung im Kleberg Nord, sondern die nun den Phosphatgehalt, den verminderten Phosphatgehalt, der aber immer noch im Ablauf des Klärwerks Nord enthalten ist und damit über Nordgraben in den Tegeler See gelangt, weiter herabsetzt bis auf Werte, die eine Sanierung des Tegeler Sees erwarten lassen. Für die anderen Klärwerke erscheint dies zurzeit nicht notwendig, auch technisch nicht möglich, denn man kann nicht daran denken, nun in jedem Klärwerk solch eine Anlage zu bauen. Wir wissen ja, dass das sehr viel Geld kostet und auch technisch wäre eine Anlage, um zum Beispiel die gesamte Spree so weit zu sanieren, wie es für den Nordgraben möglich ist, das wäre also technisch nicht machbar und auch finanziell nicht machbar.
Immerhin, es wird etwas getan. Dritte Reinigungsstufe in den DDR-Klärwerken Nord, Falkenberg und Mönchehofe. Die Bundesregierung zahlt dafür 68 Millionen Mark. Diese Auskünfte gab Dr. Heinz Tessendorf, er ist der technische Direktor der Berliner Wasser- und Entwässerungswerke und die Fragen stellte Helmut Fleischer. Auf die Sekunde genau, Itzund, 5.45 Uhr, ein Viertel vor sechs und nun ist Andy Williams an der Reihe, er singt ein sehr schönes Lied, Sie kennen es alle, es heißt As Time Goes By aus dem noch berühmteren Film Casablanca. Träumen Sie mit.
You must remember this, a kid is still a kid, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time.
Ist das schön. Oh, As time goes by, aber die Zeit muss man genießen, sie kommt bekanntermaßen nie wieder. Gestern war Sonntag und das war dann auch schon gestern. Kommt ja nie wieder, wie Sie wissen. 5:49 in genau 30 Sekunden, 6:11. Und es gibt Leute, die hören Wenke Mürre sehr gern. Hier ist ein Lied von ihr, Lass mich bitte, wie ich bin. Aber ja doch, natürlich.
Lass mich, wie ich bin. Lass mich jung sein und frei. Lass mich, wie ich bin. Ich brauch dich nicht dabei. Meine Welt ist schön, doch du kannst sie nicht sehen. Du verlangst, dass ich lebe, wie du heute noch lebst, dass du immer von mir deinen Zeigefinger hebst, hat keinen Sinn. Lass mich, wie ich bin. Meine Sprache, die sprichst du nicht. Meine Musik verstehst du nicht. Du sagst immer nur nein, nein, nein. Bitte lass mich allein. Lass mich, wie ich bin. Lass mich jung sein und frei. Lass mich, wie ich bin. Ich brauch dich nicht dabei. Meine Welt ist schön, doch du kannst sie nicht sehen. Du verlangst, dass ich lebe, wie du heute noch lebst, dass du immer von mir deinen Zeigefinger hebst, hat keinen Sinn. Lass mich, wie ich bin.
Ist doch richtig und sicherlich für keine Beziehung gut, wenn man versucht, am Partner irgendetwas zu drehen. Lassen Sie ihn, wie er ist. Es ist 6:09, 5:51 und wie schwärmte doch Brigitte von ihrem süßen Karl-Heinz. Also weißt du, der Karl-Heinz, der will mir die ganze Welt zu Füßen legen. Ja, ja, die Sprüche kenne ich, sagte da die süße kleine Erika. Nachher ist es doch nur ein Taschenatlas. Schauen Sie mal nach in der Tasche. Ist das Orchester Max Greger mit einem schönen alten Stück. Es heißt Musket Ramble. Thank you.
5:54 oder genau jetzt 6:06. Und als ich heute Morgen so um 4 hier beim Rias eintraf, da hatte ich mit dem Taxifahrer eine stürmische Fahrt hinter mich gebracht. Man musste in der Straße herumliegenden Weihnachtsbäumen und dicken Ästen ausweichen. Es war ein schwerer Sturm in der Nacht in Berlin zu registrieren. Und wir wollen nun mal Barbara Naujokat vom Meteorologischen Institut der Freien Universität fragen, wie ist denn das zu erklären, dass es heute Nacht so stürmisch wurde? Guten Morgen, Frau Naujokat.
Guten Morgen, Herr Wendt. Ja, das lag daran, dass ein ausgesprochener Sturmwirbel ziemlich dicht an uns vorbeigezogen ist, von der Nordsee über Dänemark. Jetzt liegt das schon über der Ostsee. Und wir richtig in das starke Windfeld gekommen sind, was ja nicht so sehr häufig vorkommt, aber ab und zu eben doch.
Ja, zumal in dieser Jahreszeit ist das doch, glaube ich, ungewöhnlich.
Ja, es ist ungewöhnlich, so wie der Winter ja sowieso in diesem Jahr bisher ungewöhnlich war.
Ja, und nun haben wir hier die Meldung von Ihnen, dass im Berliner Stadtgebiet bis in die Vormittagsstunden hinein die Gefahr von Orkanböen der Stärke 10 bis 12 besteht. Das ist Alarm auch für die Feuerwehr, oder?
Richtig, ja. Wir haben schon gestern Abend um 21 Uhr eine Sturmwarnung ausgegeben, wo ja auch die Feuerwehr und die Polizei und entsprechende Einrichtungen schon interessiert sind. Und natürlich jetzt mit den Orkanböen erst recht. Die sind auch tatsächlich ausgetreten. Ja. Nicht bei uns in Dahlem, aber so auf freieren Gebieten. Also die Flughäfen haben alle welche gemeldet. Und sicher auch habe ich das Gefühl, dass hier bei uns, wir sitzen ja auf dem Fichteberg, etwas in einem Turm, da gibt es hier also auch sicher die Stärke.
Aber der wackelt noch nicht.
Nein, der wackelt nicht. Er ist ja ein alter Wasserturm und sehr massiv gebaut.
Ja. Und es wird geflogen, ja? Es gibt keine Schwierigkeiten trotz des Sturmes, oder? Soweit Sie das sagen.
Da habe ich bisher nichts gehört. Ich glaube, es wird geflogen.
Vielleicht ruft man da auch mal an, wie das ist auf den Flughäfen. Ja. Ich glaube, das ist normal. Sonst hätten wir das schon melden können. Ja. Also bis in die Vormittagsstunden. Und wie warm ist es denn im Moment?
Im Moment haben wir nur noch 4 Grad. Das ist die ganze Nacht langsam runtergegangen. Abends hatten wir ja noch 10.
Ja.
Es wird auch tagsüber nur etwa 6 Grad werden. Mit diesem starken Wind kommt so von Nordwesten her etwas kühlere Luft. Aber nur etwas kühler, also noch kein Winter. Es kommt auch dann anschließend in den nächsten Tagen wieder etwas milder zurück.
Aha.
Es bleibt also unbeständig und eigentlich doch verhältnismäßig mild.
Feucht auch und regnerisch.
Ja, heute werden wir also immer wieder so einzelne Schauer haben. Und nachts vielleicht, dann wird es allmählich aufhören.
Ist ja ein ulkiges Wetter, man kriegt langsam Schlafschwierigkeiten. Rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, warm und kalt und Frost und Hitze.
Richtig.
Sehr komisch, ja. Stimmt was nicht, oder?
Das kann man eigentlich nicht sagen.
Ist normal.
Nein, das ist eigentlich doch normal. Ich meine, sicher ist so ein Tag wie heute was Außergewöhnliches, aber es kommt halt vor. Es ist nicht so, dass wir sagen würden, es ist so normal.
Aber Wetter ist Wetter und darüber freuen sich die Meteorologen. Sie haben viel zu tun heute, Frau Naujokat. Wir bedanken uns für dieses muntere Gespräch und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
Danke gleich.
Tschüss nach Dahlem.
Ja, tschüss.
Es ist 3:06, genau 3:06.
Thank you.
Rias aktuell. Rundschau am Morgen.
Aber genau und stimmt. 6 Uhr in der Früh und ein bisschen Serviceleistung für Sie. Wir machen sowieso hier natürlich Kundendienst, ist ja klar, aber besonders für die Hörer in der DDR. Ein Blick auf das Fernsehprogramm. Das erste um 20.15 Uhr heute Abend. Engel und Konsorten. Familienserie über das Leben auf einer Werft. 20.15 Uhr. Und um 22 Uhr ein Mann macht klar Schiff. Ägäis Geschichte mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. Doch zuvor noch um 21.15 Uhr. Arme Welt, reiche Welt. Heute die Babykrise. Das im ersten Fernsehprogramm, im zweiten dieses ausgewählt um 21.15 Uhr. Wieso Wirtschaft und Soziales. Und um 22.05 Uhr Denkmal, kulturelles Fragespiel. Und dann um 23.05 Uhr die stillen Stars, Nobelpreisträger privat gesehen. Dieses in den beiden Hauptfernsehprogrammen. Nun eine kurze Auswahl aus dem dicken RIAS-Angebot. Da hätten wir hier auf RIAS 1 um 10 Uhr das Bildungsprogramm Träumer und Kämpfer, Martin Luther King, 10 Uhr, RIAS 1. Und nun eine kurze Auswahl aus dem dicken RIAS-Angebot. Da hätten wir hier auf RIAS 1 um 10 Uhr das Bildungsprogramm Träumer und Kämpfer, Martin Luther King, 10 Uhr, RIAS 1. Und aus besonderem Anlass auch ein Hinweis auf RIAS 2. In der RIAS 2 Rundschau in dieser Woche wieder unsere Reihe Alle reden darüber.
Alle reden darüber. Wir auch. Aber reden wir auch miteinander? Gut 40 Jahre nach dem Ende des Holocaust, der planmäßigen Ermordung von Juden während des Nationalsozialismus, ist das deutsch-jüdische Zusammenleben immer noch oder schon wieder belastet. Belastet von der Erinnerung an begangene Grausamkeiten, belastet aber auch von bedenklichen Entwicklungen in der Gegenwart. Die jüngste Diskussion um Entschädigungszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter der deutschen Industrie brachte es deutlich an den Tag. Der Antisemitismus ist in diesem Lande keineswegs überwunden. Nächste Woche besucht der israelische Ministerpräsident Shimon Peres die Bundesrepublik. Am 29. Januar kommt er auch nach West-Berlin. Was für ein Land wird er vorfinden, 40 Jahre nach Kriegsende? In welchem Zustand ist das deutsch-jüdische Verhältnis? Das sind Fragen, mit denen wir uns in dieser Woche beschäftigen wollen, die wir aus verschiedenen Blickwinkeln mit unterschiedlichen Gesprächspartnern beleuchten werden. Täglich in der RIAS 2 Rundschau um 13.45 Uhr. Alle reden darüber. Wir auch.
Also wichtiges Thema, vielleicht sollten Sie mal reinhören in die RIAS 2 Rundschau, läuft jeden Tag von 12 bis 2. Und die beim Tag für Afrika im vergangenen Jahr eingegangenen Spenden sind nur ein geringer Teil dessen, was der Bundesrepublik jährlich an Zinsen aus Entwicklungshilfegeldern zurückfließt. Walter Michler interessierte sich angesichts dieser Meinung und er interessierte sich besonders für die Meinung von Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Jürgen Warnke.
Ist das nicht ein Skandal, dass wir von diesen Habenichtsen und von diesen Hungerstaaten kommerzielle Zinsen kassieren und letztlich damit auch unseren eigenen Wohlstand mitfinanzieren?
Es gibt zu wenig Respekt vor der neu gewonnenen Unabhängigkeit und Souveränität der Entwicklungsländer. Diese Regierungen haben sich entschieden, dass sie in Kreditbeziehungen treten wollen mit den Ländern der Industriewelt. Und ich glaube nicht, dass man diesen Regierungen vorwerfen kann, dass das ein Skandal ist. Ich möchte mich sogar dagegen verwahren. Es ist ihr Recht, das zu tun. Und ich möchte mich natürlich auch dagegen verwahren, dass man etwa den Banken in den Industrieländern einen Vorwurf daraus macht, dass sie der Aufforderung, Kapital zu marktüblichen Bedingungen, zu nichts anderem, zur Verfügung zu stellen, dass sie dieser Aufforderung gefolgt sind. Um es anders zu sagen, der Begriff Skandal hilft uns hier überhaupt nicht weiter.
Ein Tag für Afrika, ein Jahr danach, Stimmen zu Hunger- und Verschuldungskrise in den armen Ländern, aufgezeichnet von Walter Michler. Das können Sie hören auf RIAS 1 um 15 Uhr, falls Sie Zeit und Lust dazu haben. So, und Arche Noah 86 heißt es dann um 19 Uhr auf RIAS 1. Aktuelle Informationen zum Thema Tierschutz seit Beginn des Jahres zu neuer Stunde und neuer Länge. 19 Uhr RIAS 1. Doch eines ist geblieben, das Bemühen um Verständnis für den Schutz und die Pflege der Haus- und Wildtiere. Mehr zu dieser Sendung nun von Toni Antler.
So wird es 1986 ebenfalls zu den Pflichten dieser Sendereihe gehören, auch die vielen noch immer ungestraften Grausamkeiten an wehrlosen Tieren unüberhörbar aufmerksam zu machen. Und es bedeutet auch, dass wir die zahllosen Vorurteile gegenüber Tieren durch sachliche Schilderung mit abbauen helfen. Doch nun zum Programm heute. Wir erkundigten uns bei der Tierärztin Frau Dr. Keil über Maßnahmen zur Hundepflege in der kalten Jahreszeit. Weiterhin stellen wir Ihnen den diesjährigen Vogel des Jahres, die Saatkrähe, vor und berichten über einen ungewöhnlichen Mitarbeiter der niedersächsischen Polizei, das ist ein Wildschwein namens Luise. Dann verlesen wir wie immer unsere Tiernachrichten und beschäftigen uns mit dem Schutz der Fledermäuse in Berlin. Und abschließend unterhalten wir uns über eine interessante Marderart, das Wiesel. Also, wenn Sie einmal reinhören wollen, heute ab 19 Uhr auf RIAS 1, Arche Noah 86.
Na, schon wegen der Wildsau sollte man da reinhören, finde ich. 19 Uhr RIAS 1 können Sie dabei sein. Und um 22.35 Uhr dann die RIAS Funk-Universität, das Essay-Programm »Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit«, Friedrich Nietzsche und das Politische, ein Radio-Essay von Zvi Rosen aus Tel Aviv, 22.35 Uhr, etwas über Nietzsche. Das wär's. 6 Uhr und 7 Minuten, 7 nach 6. Und hier sind die Crazy Girls. Sie sind damit eine Empfehlung. Ja. 6 Uhr und 9 Minuten, 9 nach 6. Zwei Verliebte stürmen in das Hotelzimmer und sogleich liegen sie justament und flott im Bett. Nach einer Weile und mittendrin klingelt das Telefon. Er nimmt ab, hört ein bisschen zu, dann legt er die Hand über die Muschel und fragt die Frau neben ihm: Sag mal, bist du Frau Diekmann? Also bitte schön, schauen Sie mal nach. Und das Wetter ist heute auch ganz von dieser Art. Heute ist der 20.01.86 und es sind 4 Grad Celsius gemessen worden in Berlin sowie im Gebiet zwischen der Ostsee und den Mittelgebirgen wechselnd, meist stark bewölkt und wiederholt Schauer, meist als Regen. Es weht ein starker Wind, Darauf sollen Sie heute besonders achten, um West mit dem Flachland einzelnen, an der Küste und dem Bergland häufigen Orkanböen. Höchste Werte 3 bis 7, in Berlin 6 Grad. Und hier ist die Sturmwarnung, über die wir schon den ganzen Morgen geplaudert haben. Im Berliner Stadtgebiet besteht bis in die Vormittagsstunden die Gefahr von Orkanböen der Stärke 10 bis 12. Heute Nacht um 4 lagen sehr viele Äste auf den Straßen. Vielleicht sind die inzwischen weggeräumt, aber Sie sollten darauf achten. Und hier noch ein Verkehrshinweis. Wegen eines Wasserrohrbruches steht auf dem Tempelhofer Damm, Mariendorfer Damm, im Abschnitt Friedrich-Karl-Straße und Ulsteinstraße in südlicher Richtung für den Geradeausverkehr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Man darf also vermutlich rechts und links abbiegen, aber geradeaus nur ein Streifen. Zwischen Friedrich-Karl-Straße und Ulsteinstraße, dies ein besonderer Hinweis für diesen Stadtteil von Berlin. Und wir haben auch angerufen, dass auf den Flughäfen trotz der Orkanböen munter drauf losgeflogen wird. Es besteht also alles so wie immer, keinerlei Verzögerungen, jedenfalls nicht wetterbedingt. Auch dort wird also dann alles so hoffentlich ablaufen wie vorgesehen. 6:11, 11:11. Und hier ist ein Glenn Miller Medley, eine Kopie, vorgetragen vom Orchester Kurt Edelhagen. Mal sehen, wie es sich anhört. Oder mal hören, wie es sich anhört. Ist besser, glaube ich, ja.
Untold me. it while my heart aches just for you. While my heart aches just for you. Oh, I wouldn't walk 1,000 miles, I'd swim the 7 seas. I'd count the stars in the Milky Way or the leaves upon the trees to see the twinkle in your eye, the dimple when you smile, to hold your hand, touch your lips for just a little while. Wishful thinking, daydreams fly, happy visions fill the night, untold memories fade to blue, while my heart aches just for you. While my heart aches just for you.
So, es ist 6:16 Uhr geworden, 16:06 Uhr, das ist Rias 1 mit der morgendlichen Rundschau, heute an diesem Montag, dem 20. Januar. Wir wollen Sie in den folgenden 4 Minuten aufmerksam machen auf einen etwas, wie ich finde, dubiosen Vorgang. Denn Ronald van den Bogaert ist ein belgischer Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und er befindet sich seit 6 Monaten in Zaire in Haft und es besteht, so hört man, kaum Aussicht auf eine baldige Rückkehr. Wir wollen uns damit mal beschäftigen und uns auch aufklären lassen. Irmtraut Richardson in Brüssel, Sie wissen darüber mehr. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Der Ronald van den Bogaert ist im Juli letzten Jahres nach Zaire eingereist, und zwar mit einem ganz regulären Visum, das er bekommen hat, hier in Brüssel, in der Botschaft der von Zaire. Es ist ja, Zaire ist ja die ehemals belgische Kolonie Kongo. Und Ronald van den Bogaert wurde sofort nach seiner Ankunft in Kinshasa, der Hauptstadt von Zaire, verhaftet. In seinem Gepäck befanden sich Zeitungsausschnitte von belgischen Tageszeitungen, die sich mit der Lage in Zaire befassten, und auch einige Tonbandkassetten. Und dieses Material wurde beschlagnahmt und Ronald van den Bogaert wurde sofort verhaftet. Man glaubte damals noch, es kann sich nur um einen Irrtum handeln, er wird sicherlich bald freikommen. Aber nein, ihm wurde der Prozess gemacht, und zwar Inhalt der Anklage: ein Komplott gegen die Sicherheit des Staates und subversives Propagandamaterial. Und das war eben, da sagte eben der Staat in das Regime in Zaire, das wären die Zeitungsausschnitte und die Kassetten gewesen. Die Kassetten sind besprochen worden von einem zairesischen Oppositionspolitiker, der inzwischen in Brüssel lebt, namens Dikonda. Und ich habe selber mit der Frau von Ronald van den Bogaert gesprochen und sie sagt, ihr Mann habe nicht gewusst, was auf den Kassetten drauf ist. Es kam also zu dem Prozess und man dachte, na ja, das ist vielleicht auch mehr ein Schauprozess und danach kommt er kurz danach wird er freikommen. Aber er bekam die Höchststrafe, nämlich 10 Jahre Gefängnis. Das war am 14. September letzten Jahres. Und seitdem sitzt er in Kinshasa im Gefängnis und es geht ihm sehr, sehr schlecht. Seine Frau durfte ihn dann nach Monaten zum ersten Mal besuchen, war jetzt über Weihnachten wieder da und sie sagt, ihr Mann ist fix und fertig, zum einen mit den Nerven völlig fertig, zum anderen, und das ist sehr viel gravierender, geht es ihm gesundheitlich sehr schlecht. Er ist über 1,80 groß und wiegt fast nur noch 50 Kilo. Er kann nichts essen, er müsste dringend in ein Krankenhaus, aber die Gefängnisverwaltung verlegt ihn nicht in ein Krankenhaus. Ein Arzt hat sich für ihn eingesetzt beim Justizministerium, einen Antrag gestellt in Kinshasa. Der Antrag wurde abgelehnt, der Arzt bekam Schwierigkeiten. Und Frau van den Bogaert hat mir persönlich gesagt, sie fürchtet, dass sie ihren Mann nie mehr lebend wieder sieht.
Das ist ja nun doch alles, wenn man das sagen darf, recht dubios von hier aus gesehen. Und 10 Jahre sind eine sehr harte Strafe. Gibt es denn in irgendeiner Weise wirklich Hinweise darauf,
dass der Verdacht der sairischen Regierung begründet ist, oder ist das wirklich nur ein Vorwand? Will die Regierung damit einen Hebel ansetzen, um politisch in Belgien etwas zu bewirken? Wie hat denn die belgische Regierung überhaupt reagiert?
Also man ist entsetzt hier in Belgien über die Höhe der Strafe und man ist entsetzt darüber, dass offensichtlich Präsident Mobutu von Zaire an dem Fall Ronald van den Bogart ein Exempel statuieren will. Ja. Die Regierung hat sich seit dem Prozess, seit der Verhaftung, muss man schon sagen, immer wieder darum bemüht, Ronald van den Bogart frei zu bekommen. Denn mir sagt zum Beispiel ein Politiker, Karel van Miert von der Sozialistischen Partei, man müsste sich das mal so vorstellen, wenn jetzt ein Deutscher oder ein Franzose nach Polen fährt, um Kontakt mit Solidarność aufzunehmen, und er wird verhaftet und ihm werden dann 10 Jahre Gefängnis aufgebrummt und er wird dann nicht abgeschoben oder freigelassen. Man hat eben gemeint, er würde dann nach diesem spektakulären Prozess abgeschoben. Das ist nicht der Fall. Und deshalb liegt natürlich die Vermutung nahe, dass Präsident Mobutu hier einen Druck ausüben will auf die belgische Regierung. Und da vermutet man, es ist so, dass in Brüssel in der Tat viele Oppositionspolitiker außer ihr Zuflucht suchen. Es ist ja nun so, dass das Regime Mobutu nicht unumstritten ist, dass es viel Kritik an Präsident Mobutu selber gibt. Zaire ist ein Einparteienstaat und jeder, der dort eine andere Meinung hat, muss fürchten, verhaftet zu werden, dass ihm der Prozess gemacht wird. Viele flüchten also nach Brüssel und die belgische Regierung lässt sie dann auch hier gewähren, lässt sie auch von hier aus durchaus Opposition betreiben. Und das ist nun Präsident Mobutu von Zaire schon seit langem ein Dorn im Auge und man vermutet jetzt, dass er den Fall Ronald van den Bogart einsetzen will als Druckmittel auf die Regierung in Brüssel, dass sie wiederum, also hier in Brüssel, die Aktivitäten zairesischer Oppositionspolitiker einschränkt.
Man wird den Fall weiter beobachten müssen. Wir haben durch Ihre Hilfe, Frau Richardson, darauf aufmerksam machen können. Vielen Dank und guten Tag in Brüssel. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Es ist 6:21 Uhr, 6:21, 7:09 ganz genau, 7:09. Und hier ist Frank Sinatra mit dem Lied Lover.
Lover, when I'm near you and I hear you speak my name, softly in my ear you breathe a flame. Lover, when we're dancing, keep on glancing in my eyes till love's own entrancing music dies. All of my future is in you, your every plan I design. Promise you'll always continue to be mine. Lover, please be tender when your tender fears depart. Lover, I surrender to my heart. I design, promise you'll always continue to be mine. Lover, please be tender when your tender fears depart. Lover, I surrender to my heart.
I Ein Tänzer, pardon, Nanüchen, ja. Ein Tänzer in der Currywurstbude ist sicherlich kein erstrebenswerter Beruf, aber Neureichs stehen in derselbe und unterhalten sich. Nimmst du auch ein Hähnchen, Lieblinge? Fragt er, sagt sie, nee, du weißt doch, mein Lieber, ich kaufe nie von der Stange. Oh ja, 6:24 Uhr, 6:30 Uhr, sieh an.
Nur vom Wachstum, Wachstum, sind immer zu besorgt um unser Wohlergehen. Bestimmt bedauern sie es auch, wenn Bäume sterben, sterben. Doch Wirtschaft wächst nur, wenn sich alle Räder drehen. Der Fortschritt fordert eben Opfer von uns allen, allen. Auch beim Herrn Grafen sind die Bäume nicht der Fisch. Die umweltsichere Wirtschaft, wer soll zahlen, zahlen? Na, die da oben sicher nicht. Diese Welt gehört uns. Und dafür gibt es keinen Ersatz. Diese Welt geht kaputt, weil viele glauben, dass Gold mehr wert ist als Wasser. Grüß doch mal Geld, wenn du das glaubst. Die Herren Wirtschaftskapitäne haben Sorgen, Sorgen. Weil's nicht so klappt mit ihrem magischen Quadrat. So viele Jahre ging es gut, doch was ist morgen, morgen? Ob wirklich schon das Ende naht? Die Smoking-Puppen kriegen langsam kalte Füße. Die Wachsgesichter werden blass. Vielleicht gibt's hier in 20 Jahren nur noch Wüste. Und Sauerstoff nur unter Glas. Diese Welt gehört uns. Und dafür gibt es keinen Ersatz. Diese Welt geht kaputt, weil viele glauben, dass Gold mehr wert ist als Wasser. Grüß doch mal Geld, wenn du das glaubst. Ein paar Minister gingen baden, im Fluss gleich hinter der Fabrik. Und plötzlich hatten alle Krämpfe in den Waden und konnten nicht zum Land zurück. Diese Welt gehört uns und dafür gibt es keinen Ersatz. Diese Welt geht kaputt, weil viele glauben, dass Gold mehr wert ist als Wasser. Grüß doch mal Geld, wenn du das glaubst.
So sang es Mario Hähne und ich hoffe, Sie haben es gehört. Zu Ihnen spricht nun Pfarrer Dr. Jürgen Böck.
Liebe Hörerinnen und Hörer, gelegentlich bringen mir freundliche Menschen Zeitungsausschnitte, von denen sie meinen, dass sie mich interessieren. Dadurch komme ich in den Genuss, auch solche Blätter zu lesen, die ich mir sonst nicht kaufe. Kürzlich erhielt ich eine Zeitungsspalte mit 6 Köpfen von Berlinerinnen und Berlinern, die man gefragt hatte, beten Sie? Die Antworten zeigen, dass die Befragten nur eine Form des Betens kennen, das Bittgebet in eigener Sache. Das zeigt sich besonders an dieser Antwort. Nein, ich bete nie. Früher habe ich es getan, aber ich habe gemerkt, dass es nichts gebracht hat. Das Beten hat in meinem Leben nichts verändert und keine meiner Bitten wurden dadurch erfüllt. Deshalb gab ich es völlig auf. Ich legte einem jungen Mann diese Antwort vor und er schrieb an den Rand, Gebet als Automat, oben Gebet hinein, unten Erfüllung hinaus. 1. Timotheus, 4 verschiedene Arten von Gebet, die Gott gefallen. Gott wirkt nicht so, wie wir es wollen. Dieser junge Mann kennt seine Bibel. Im 1. Brief des Timotheus, den er anführt, lesen wir, vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen. Beten ist hier nicht nur Bitten für mich selbst. Es gehört dazu die freie Hinwendung zu Gott, bei der ich gar nichts will, sondern nur still werde vor ihm. Es gehört dazu die Bitte für andere Menschen und es gehört dazu das Danken. Das alles ist Beten. In dieser Woche kommen in etwa 40 Kirchen unserer Stadt im Ostteil zentral in der St. Hedwigs-Kathedrale evangelische und katholische Christen zum gemeinsamen Gebet zusammen. Eine Gruppe von Christen in Jugoslawien hat Anregungen für diese ökumenische Gebetswoche gegeben. Da steht das Danken und das Gebet für andere im Vordergrund. Für den heutigen Tag ist zu lesen: Wir danken Gott für das Zeugnis der Kirchen und einzelner Christen, die in Zeiten politischer und ideologischer Bedrängnis in ihrem Bekenntnis zu Jesus Christus standhaft geblieben sind und zur Ermutigung für andere wurden. Wir beten um ein überzeugendes Bekenntnis von Christen gegenüber den Versuchungen, den Sinn menschlichen Lebens allein in der Leistung und dem Erwerb materieller Güter zu suchen. Vielleicht schließen Sie sich an, allein für sich oder gemeinsam mit anderen.
Eine Empfehlung von Pfarrer Dr. Jürgen Böck.
Uhr 6:30.
Rias Berlin. Nachrichten.
Fragen der Bekämpfung des internationalen Terrorismus stehen im Mittelpunkt der zweitägigen Gespräche, zu denen der stellvertretende amerikanische Außenminister Whitehead heute in Bonn erwartet wird. Er will die von US-Präsident Reagan nach den Anschlägen in Rom und Wien verfügten Maßnahmen erläutern. Bei den Attentaten waren 19 Menschen getötet worden. Die Bundesregierung hat es bisher abgelehnt, dem Beispiel Washingtons zu folgen und Boykottmaßnahmen gegen Libyen zu verhängen. Vertreter der Bundesregierung hatten wiederholt erklärt, solche Aktionen seien ein ungeeignetes Mittel. Die amerikanische Forderung nach einer Beteiligung der Westeuropäer an den Sanktionen gegen Libyen steht nach offiziellen Angaben aus Rom und Madrid auch bei den zweitägigen Unterredungen zwischen dem spanischen Regierungschef González und dem italienischen Ministerpräsidenten Craxi im Vordergrund. Craxi und González führen ihre Gespräche in Taormina auf Sizilien. Der DGB-Bundesvorstand wird sich auf seiner Klausurtagung heute und morgen in Darmstadt erneut mit der geplanten Änderung des Paragraphen 116 des Arbeitsförderungsgesetzes befassen. Gestern hatte Regierungssprecher Ost angesichts der anhaltenden Auseinandersetzungen um die von der Bonner Koalition geplante Neufassung erklärt, das Bundeskabinett sei offen für bessere Formulierungen. Gegenüber der deutschen Presseagentur sagte er, Arbeitgeber und Gewerkschaften seien nun herausgefordert, das Gesetzgebungsverfahren für einen sachlichen Dialog zu nutzen. Weiter meinte Ost, die Konferenzen der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft vom Wochenende seien eine Bestätigung der Bundesregierung, da der Regierungsentwurf als Grundlage für die Beratungen im Gesetzgebungsverfahren anerkannt worden sei. Der Vorsitzende der Deutschen Angestelltengewerkschaft, Hermann Brandt, sagte im Süddeutschen Rundfunk, es bestehe kein Handlungsbedarf für eine Novellierung. Der vorliegende Gesetzentwurf bringe auch keine Klarstellung über die Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit. Die Landesversammlung der Hessischen Grünen hat gestern in Friedberg einen Antrag auf Rücktritt von Innenminister Winterstein, SPD, abgelehnt, den die sogenannten Fundamentalisten als Konsequenz aus dem Tod des Demonstranten Saré gestellt hatten. Winterstein hatte den Polizeieinsatz, bei dem Saré ums Leben gekommen war, als äußerst verhältnismäßig und behutsam bezeichnet. Der sogenannte realpolitische Flügel der Grünen kritisierte den Innenminister und den Bericht von dessen Sonderbeauftragten über die Umstände des Todes ebenfalls. Die Forderung nach dem Rücktritt Wintersteins bezeichneten sie jedoch als falschen Schritt. Stattdessen nahm die Landesversammlung einen Antrag an, in dem ein öffentliches Tribunal über die Todesumstände Sarés und die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im hessischen Landesparlament gefordert wird.
In you, there could never be another love for you, but I know. just don't know how to say goodbye. Pretty eyes, pretty eyes, pretty eyes, pretty eyes.
5:30 Uhr.
RIAS Berlin. Nachrichten.